Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Ja, hallo Waltraud. Wir produzieren ja gerade einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung. Und da ist es für unsere Zuhörerinnen und mich natürlich sehr interessant, wie du denn überhaupt zu dem Thema Entwicklungsbegleitung gekommen bist.
Ja, hallo Michael. Ja, es ist tatsächlich eine lange Geschichte. Die begann vor über 50 Jahren. Und zwar, damals war ich so Mitte 20, Mitte, Ende 20. Und wie es so oft in meinem Leben war und immer noch ist, entdecke ich irgendwo einen Satz von irgendeiner schlauen Person, also ein Zitat dann, und das beeinflusst mich dann. Und ich erinnere mich noch, obwohl es so lange her ist, sehr genau, ich habe, da war ich, wie gesagt, so in den Mitte, Ende 20er, ein Buch gelesen, das ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Und da habe ich einen Satz gelesen, der hieß: Kinder müssen mit Erwachsenen sehr viel Nachsicht haben. Und der hat mich damals wirklich so richtig geflasht, weil ich hatte selber schon eine kleine Tochter und habe gedacht, ja, was heißt das eigentlich, wenn sie jetzt mit mir so viel Nachsicht haben muss? Was heißt das für mich? Und dann habe ich auch als nächstes darüber nachgedacht, wie ging es denn mir als Kind in Bezug auf meine Eltern? Und das hat in Gang gesetzt, ich war damals gerade dabei, Psychologie zu studieren, und das hat in Gang gesetzt, dass innerhalb meines Psychologiestudiums und dann eben auch in der Fortsetzung das Beschäftigen mit Kindern und dem Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen da quasi gestartet worden ist. Ja, und dann habe ich schon während meines Studiums, ich habe in Frankfurt Psychologie studiert und habe da natürlich so die ganze Bandbreite, wo wird Psychologie überall eingesetzt, auch mitgekriegt. Und da habe ich aber in der Zeit Kontakte bekommen in die Schweiz. Und zwar erst zu einem Schweizer Psychologen, aber dann zu Schweizer Heilpädagoginnen. Und die haben mich dann als nächstes sehr beeinflusst, weil diese Schweizer Heilpädagogik, ich halte sie heute immer noch für einen wunderbaren Ansatz, für einen Ansatz, der eben Körper, Seele und Geist eines Menschen sehr gut verbindet. Und das hat mich dann weiter beeinflusst. Nach meinem Studium bin ich zurückgegangen nach Bremen. Ich komme aus Bremen. Und habe dann in einer Einrichtung gearbeitet mit autistischen Kindern. Wir haben damals, so war diese Einrichtung aufgebaut, verhaltenstherapeutisch gearbeitet. Da ich während meines Studiums parallel, offiziell war das zwar noch nicht gestattet, aber ich hatte die Möglichkeit, eine Verhaltenstherapieausbildung schon genossen hatte, passte das natürlich, aber in der praktischen Anwendung jetzt mit den Kindern kam mir immer mehr Zweifel, weil ich dachte, das Verhalten irgendwie zu modifizieren und dann zu sehen, dass sich das Verhalten ändert, da geht der Mensch irgendwie verloren. Ich sehe nur das Verhalten eines Menschen, aber was ist das für ein Mensch? Und dann kam eben die Schweizer Heilpädagogik, kam wieder mehr in den Sinn. Und dann habe ich gedacht, ja, Körper, Seele und Geist. Und es ist wirklich spannend, in meinem Leben sind mir immer zum Zeitpunkt, wo ich mir gerade über irgendetwas Gedanken machte, ist mir immer irgendein Mensch oder irgendeine Sache, ein Buch oder irgendwas reingeschneit, was genau das betroffen hat. Und damals habe ich einerseits, und das war dann der wichtigste Einfluss in meinem Leben, meinen späteren Mann kennengelernt. Also war dann mein zweiter Mann später. Und wir beide haben uns ganz viel darüber unterhalten, was eigentlich diese Kinder wirklich brauchen könnten als das Antrainieren von Verhaltensweisen. Und parallel dazu haben wir den Ansatz von Jean Ayres kennengelernt, der die Wichtigkeit von grundlegenden Aktivitäten im Gehirn, nämlich wie wird unsere Sensorik verarbeitet, damit einbezogen hat, wie wichtig das ist fürs Denken und Lernen des Kindes. Und damit haben wir uns dann eine ganze Weile weiter beschäftigt.
Waltraud, und was habt ihr dann von der Jean Ayres noch gelernt?
Ja, das Allerwichtigste war die Einbeziehung des Körpers, der Wahrnehmung und der Bewegung. Also nicht nur, ihr Ansatz heißt ja sensorische Integration, aber wir haben gesagt, im Prinzip Sensomotorik, Bewegung und Wahrnehmung und das als Zusammenhang. Und dass das für Lernen, Entwicklung, Verhalten etc. ganz besonders wichtig ist. Das waren die wichtigsten Punkte von Jean Ayres. Und was da aber noch fehlte, das war der gesamte emotionale Teil, die Einbeziehung der Gefühle. Und sie hat zwar immer gesagt, es ist wichtig, dass man auf die Gefühle der Kinder eingeht, aber die Bedeutung der Gefühle, die wurde erst sehr viel später für uns so richtig deutlich.
Okay. Und wie ging es dann konkret weiter?
Ja, zunächst einmal ging es damit weiter, dass mein Mann und ich diese Einbeziehung des Körpers in den Bereich der Arbeit mit autistischen Kindern auch einbezogen haben. Aber in der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben wir dann das Institut für autistische Kinder verlassen und haben uns selbstständig gemacht. Und in der damaligen Zeit, 80er Jahre, lag der Schwerpunkt auf Hirnorganik und auf Wahrnehmungsstörungen und sogenannte minimale zerebrale Dysfunktion. Und wir haben damals mit unserem Selbstständigmachen das Psychologische Institut für Kinder gegründet und haben das jetzt in unsere Arbeit dort mit einbezogen und eben nicht nur für autistische Kinder, sondern damals eben für die Kinder, die sogenannte Wahrnehmungsstörungen oder diese MCD hatten.
Und wer hat euch da dann besonders beeinflusst bei dieser neuen Orientierung?
Ja, da haben wir das erste Mal über Gerald Hüther, den Neurobiologen Gerald Hüther, gelesen und fanden ihn so spannend. Er hat damals über sogenanntes ADS und ADHS sehr viel gemacht. Und von Hüther haben wir dann gelernt, dass die Gefühle einen ganz, ganz wichtigen Raum einnehmen und dass im Grunde genommen unser limbisches System, das Gefühlszentrum, unser zentraler Motor und auch quasi dafür ein Motor ist und dafür da ist, was alles in uns ja quasi initiiert wird und los ist im Gehirn. Und das passte natürlich wieder sehr gut zu unserer Ausbildung, beide als Psychologen. Und damit hatten wir dann quasi Körper, Seele und Geist in eins. Und parallel dazu wurden wir dann gebeten von Leuten, die von unserer Arbeit gehört hatten, meine Güte, gebt doch eure Erkenntnisse weiter. Und wir haben dann mal eben nicht nur das Therapeutische Institut, Psychologisches Institut für Kinder gegründet, sondern mal eben ein Fortbildungsinstitut. Und hatten da die Möglichkeit, eben nicht nur selber Fortbildungen zu geben, sondern dann auch Referenten einzuladen. Und einer der ersten war Gerald Hüther mit seinem Thema zum Thema ADS und ADHS.
Wow. Und welche Referenten hattet ihr dann noch zu Gast?
Ja, der nächste, der uns ganz, ganz stark beeinflusst, das war 1994. Das war Peter Kruse von der Universität Bremen, der uns mit einem ganz neuen entwicklungspsychologischen Ansatz konfrontiert hat. Die alte Entwicklungspsychologie, die wir im Studium gelernt haben, so ein bisschen ad acta gelegt. Und jetzt kamen die Chaostheorie und die Selbstorganisationstheorie hinzu, was dann später in den Konstruktivismus auch mündete. Und das gab den nächsten Schub für uns in unserer eigenen Weiterentwicklung. Und wir haben dann auch das Psychologische Institut für Kinder dann auch letztendlich ein bisschen umbenannt. Und vor allen Dingen war ein anderer Name für unseren Ansatz geboren. Nicht mehr Wahrnehmungsstörungen, nicht mehr Sensomotorik, sondern wir haben Entwicklungsbegleitung genommen. Und Entwicklungsbegleitung, nur als ganz kleinen Schlenker, kommt aus diesem konstruktivistischen Ansatz tatsächlich. Aber wir haben das griechische Wort für, es war ursprünglich mal geplant, Entwicklungstherapie zu nennen, und das griechische Wort genommen. Und die Übersetzung von Therapon, von dem Therapeuten, heißt der Gefährte, der Begleiter. Und damit war die Entwicklungsbegleitung geboren. Und dann gab es noch einen weiteren Schub durch, wir haben viele Referenten gehabt, aber noch einen weiteren ganz entscheidenden durch einen Franzosen, Bernard Aucouturier, der eine französische Sichtweise der Psychomotorik entwickelt hat, die psychomotorische Praxis Aucouturier, und die hatte dann den, ja, letztendlich dritten ganz großen Einfluss auf uns, neben Gerald Hüther und dem Konstruktivismus, jetzt diesen Bernard Aucouturier, der uns dann auch nochmal in der Sichtweise Körper, Seele und Geist als Einheit nochmal ganz stark bestärkte.
Super. Also drei Säulen, auf denen das Ganze so beruht im Wesentlichen von den Ideen her. Und wie ging es dann weiter mit der Entwicklungsbegleitung?
Ja, Anfang der 2000er, neues Jahrtausend und irgendwie auch für uns noch etwas weiteres verfeinert mit ganz vielen Erkenntnissen von direkten Referenten von uns, aber auch von anderen Autoren, von denen wir gehört hatten. Und da wurde dann jetzt systemische Sichtweisen mit integriert, quasi zu dem Ansatz konstruktivistisch-systemisches Denken, diese Kombination. Ein ganz anderer Ansatz war die Arbeit am Tonfeld von Heinz Deuser. Das Tonfeld ist kein Ton, den man hört, sondern Ton, mit dem man arbeitet. Also den man berühren kann, mit dem man ja kneten kann und so etwas. Und diese Arbeit am Tonfeld hatte für uns einen ganz, ganz spannenden Inhalt, weil die beginnt nämlich normalerweise mit der Sensomotorik, mit dem Fühlen des Tons. Von dort aus geht es weiter in die emotionalen Folgen, die dieses Fühlen, Berühren des Tons hat, und dann in die Gedanken. Und das ist genau das, was wir in der Entwicklungsbegleitung auch haben als Aufbau. Ja, dann gab es noch Einflüsse aus der Musik- und Kunsttherapie, die ich jetzt gar nicht so genau benennen kann. Die waren immer so punktuell, floss das mit ein. Aber dann auch noch mal ein wichtiger Aspekt, eine ganz althergebrachte pädagogische Maßnahme von Emmy Pickler oder Elfriede Hengstenberg, die uns auch noch mal beeinflusst haben, genauso wie Maria Montessori, Friedrich Fröbel und Celestine Freinet, die haben auch alle Spuren bei uns hinterlassen. Aber eins kann ich sagen, bei all diesen tollen Leuten, die uns beeinflusst haben, den allergrößten Einfluss hatten immer die Kinder selbst, mit denen wir ja nach wie vor begleitend gearbeitet haben. Mit ihrem Sein, mit ihrem Tun und ihren Fragen haben die uns immer herausgefordert. Und damit konnten wir gar nicht bei unseren Erkenntnissen stehen bleiben, sondern mussten immer offen sein für Veränderungen, für Neues und damit auch für unsere eigene Entwicklung.
Okay. Und wie sieht es jetzt heute aus? Woran arbeitest insbesondere du heute?
Ja, nachdem leider 2011 mein Mann verstorben ist, musste ich dann die Sachen alleine weiterführen. Ich habe dann noch mal eine eigene Fortbildung gemacht für Erwachsene, die auch diesen Ansatz, die gut zu diesem Ansatz passte. Und ja, und insofern kann ich jetzt keine spezielle Weiterentwicklung sagen, aber es ging immer in mir weiter und eins ist wichtig, diese Entwicklungsbegleitung und damit der Entwicklungsprozess, der auch in uns stattfindet oder in mir stattfindet, der ist nie fertig, sondern der geht immer weiter, so wie auch ein Mensch eben nie fertig wird.
Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Wenn jetzt jemand auch sich auf den Weg machen möchte zur Entwicklungsbegleiterin oder Entwicklungsbegleitung, was möchtest du einem solchen Menschen mit auf den Weg geben?
Offenheit. Offenheit für Veränderung und Bereitschaft, sich selber immer wieder in Frage zu stellen, selber zu lernen. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Super, danke. Und wir beginnen ja mit dieser Folge einen Podcast, Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Und was wird uns da jetzt in den nächsten Folgen zum Thema Entwicklungsbegleitung so alles begegnen?
Ich würde mal sagen, das ist wie so eine ganz große Glaskugel oder eine Kugel. Und je nachdem, von welcher Seite aus man reinguckt, man sieht immer irgendwas anderes. Und diese verschiedenen Aspekte, diese verschiedenen Perspektiven und diese verschiedenen Sichtweisen, die alle in die Entwicklungsbegleitung eingeflossen sind, die sie ausmachen und die sie weiterentwickeln, die möchte ich im Gespräch mit dir, lieber Michael, in den nächsten Folgen mal darstellen.
Super. Na, das freut mich ja, wenn ich gemeinsam mit unseren Zuhörern viele, viele interessante, verschiedene Perspektiven auf die Begleitung von Kindern erfahre. Danke dafür, Waltraud.
Ja, ich danke dir auch und mal sehen, was wir alles gemeinsam noch hervorbringen. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.